Romanas Sportstunde, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Sportstunde von Humanas. In der letzten Folge haben wir über einen kleinen Ball gesprochen, der ins Eckige muss. Heute geht es um einen größeren, der ebenfalls ins Eckige muss. Ich, Fabian Bierstoch, bin zu Gast beim 1. FC Magdeburg und habe eine Gästekonstellation, die es in ähnlicher Form schon einmal so gab, aber irgendwie dann doch nicht. Ich begrüße nämlich einmal Nele Abraham vom Magdeburger FFC, beziehungsweise seit kurzem auch 1. FC Magdeburg. Hallo Nele.
Hallo.
Und dabei ist auch Tobias Müller vom FCM. Hallo.
Ja, hallo.
Wieso, weshalb es den MFFC nicht mehr so gibt und was da die Hintergründe sind, das gibt es später noch zu hören. Am besten, ihr stellt euch erstmal ganz kurz vor, wer ihr seid, was ihr so den ganzen Tag macht und ja, was Fußball bedeutet für euch.
Ja, ich bin Nele Abraham. Ich spiele Fußball, seitdem ich 6 Jahre alt bin. Bin Stürmerin beim MFFC und Fußball hat einen sehr großen Anteil in meinem Leben. Nebenbei studiere ich jetzt in Magdeburg, bin jetzt im 2. Semester.
Was studierst du?
Sportwissenschaften, Richtung Leistungssport und Psychologie.
Okay.
Ja, ich bin Tobias Müller, bin Innenverteidiger hier beim 1. FC Magdeburg und Fußball spielt natürlich auch eine große Rolle in meinem Leben. Es nimmt natürlich auch viel Zeit in Anspruch natürlich. Ich glaube, ich habe auch so mit 6 dann sag ich mal, im Verein angefangen, Fußball zu spielen. Aber ich glaube, es war wirklich, seit ich denken kann oder seit ich laufen kann, dass ich eigentlich irgendwie gegen den Ball getreten habe und da am Anfang sogar, glaube ich, auch den Garten meiner Mutter verwüstet habe. deswegen hat sie mich, glaube ich, dann auch irgendwann beim Fußballverein dann angemeldet. Ja.
Sehr gut. Um euch noch ein bisschen besser kennenzulernen, gibt es am Anfang des Podcasts immer eine Schnellfragerunde. Das heißt, es werden gegensätzliche Dinge genannt und ihr müsst euch entscheiden, was es ist. Also Strand oder Berge, dann müsst ihr eben sagen, Strand oder Berge halt. Vanille oder Schoko?
Vanille.
Auch Vanille.
Okay. Topfpflanze oder Schnittblume?
Topfpflanze.
Topfpflanze.
Okay, wow. Harry Potter oder Herr der Ringe?
Harry Potter.
Herr der Ringe.
Okay. Instagram, Facebook oder TikTok?
Instagram.
Okay. Und Sport oder Couch?
Sport, definitiv.
Würde ich beides sagen. Beides gerne.
Je nachdem, wie hart das Training war. Okay. Du, Tobi, bist Profi geworden. Was hat dich dazu inspiriert oder eben von dem kleinen Jungen, der die Blumenbeete zerstört hat, Profi zu werden? Also war das von Anfang an ein Traum oder hat es sich so ergeben?
Ja, also definitiv war es ein Traum. Ich glaube, jeder Junge, der irgendwie mal anfängt, Fußball zu spielen oder sich dafür begeistern kann, will dann irgendwann mal in den großen Stadien spielen und Profi werden. Und trotzdem war es dann wirklich ein langer Weg und der sich dann aber auch, sag ich mal, du brauchst so ein Stück weit Glück dafür, dass du zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort bist oder dass jemand auf dich setzt. Und von daher hätte das gut und gerne auch, ganz anders laufen können, weil es bleiben dann schon auch viele, die den Traum haben, jetzt auf der Strecke oder schaffen es dann eben nicht. Also ich habe auch eine Ausbildung gemacht zum Finanzassistent und da war dann irgendwann so der Punkt, okay, gehe ich jetzt oder probiere ich den Schritt jetzt nochmal, weil ich bin relativ spät dann, zu einem Ausbildungsverein gekommen. Von daher war es dann wirklich so ein Schneide oder so ein Punkt, wo es dann entweder geklappt hat oder halt nicht. Ja. Und da bin ich froh natürlich, dass es dann funktioniert hat.
Und Nele, was für dich von Anfang an so der Plan zu sagen, okay, ich möchte beim MFFC leistungsmäßig spielen oder was ist dein Traum, was war dein Traum als kleine Nele?
Mein Traum oder die Intention, sage ich mal, dass man halt so weit wie möglich kommt oder halt mal erste Bundesliga spielt. Das war so immer das große Ziel dahinter. Und die kleinen Schritte, die gingen halt Stück für Stück, Weg für Weg, gingen halt nach oben oder gehen weiter nach oben, hoffentlich noch weiter. Genau.
Im vergangenen Herbst haben sich die Mitglieder des MFFC als auch des FCM dafür entschieden, zu fusionieren, beziehungsweise eben, dass der MFFC eine Abteilung Abteilung Mädchen- und Frauenfußball beim 1. FC Magdeburg gehört. Wie habt ihr das als Spielerin, als Team erlebt? Weil ja die Farben oder eben der Verein ja irgendwann Geschichte ist. Also, du hast noch eine Jacke an vom MFC, aber irgendwann ist das ja alles blau-weiß.
Also man hat schon die Gespräche mitbekommen und die Diskussion. Wir haben uns natürlich gefreut, dass das letztendlich so gekommen ist und freuen uns auch auf die Zukunft, freuen uns auf das, was kommt und hoffen, dass der Frauenfußball einfach in Magdeburg größere Anerkennung bekommt und größere Wertschätzung. Ich meine, der Fußball in Magdeburg ist sehr populär, das sieht man. Und dass auch der Frauenfußball in Magdeburg populär werden könnte, das ist das Ziel. Und das hoffen wir ganz stark, dass das auch so kommt.
Und was glaubst du, wie das gelingen wird, weil es blau-weiß ist?
Mit Leistung, okay, hoffe ich. Und ja, dass wie bei den Männern die Fans dann auch den Frauenfußball gut finden und dass wir den halt attraktiv gestalten können als Mannschaft.
Hat das bei euch im Team, du bist jetzt im Winter zurückgekommen, eine Rolle gespielt? Habt ihr das mitbekommen oder wie geht ihr damit um? Also wie habt ihr das mitbekommen sozusagen?
Also ich habe es tatsächlich mitbekommen gehabt. Also wir haben ja gesehen,
MFFC. Magdeburger
Frauenfußball. Genau, ja. dass natürlich die auf den Trainingsplätzen ihr Training absolviert haben. Ich glaube auch Spiele. Ich denke, es ist jetzt schon schön, wenn die Mädels dann auch in Blau-Weiß dann auflaufen. Und ich denke, dass der Frauenfußball sich in den letzten Jahren extrem weiterentwickelt hat. Man sieht aber auch die Begeisterung, die Stadien, sage ich mal, bei Europameisterschaften, aber auch in der Bundesliga sind, glaube ich, deutlich gestiegen, die Zuschauerzahlen. Und deswegen hoffe ich, dass der Weg im Frauenfußball da so weitergeht.
Das hoffen wir auch. Und mit Blau-Weiß wird das schon funktionieren. Apropos Blau-Weiß, du bist seit wenigen Wochen, kann man eigentlich noch sagen, wieder Blau-Weiß. Wie kam es denn dazu, dass du zurückgekommen bist?
Ja, war natürlich so, dass mein Vertrag jetzt in Paderborn im Sommer auch ausgelaufen wäre. Ich mir die Zeit dort, auch wenn es jetzt nicht komplett negativ war, aber ich habe sie mir ein bisschen anders vorgestellt. Und hatte mich ja damals eigentlich auch dafür entschieden gehabt, weil ich gute Gespräche hatte, nach Paderborn zu gehen. Und so war es jetzt eben, weil ich sehr gute Gespräche und der Kontakt einfach auch noch zu Ottmar Schork, Christian Tietz in den 1,5 Jahren geblieben ist, dass ich mich dann halt jetzt auch sehr schnell auch dann im Winter dafür entschieden habe, wieder zurückzukommen. Und ich hatte einfach auch schöne Erlebnisse hier, gerade auch mit dem Aufstieg dann, oder mit dem Meistertitel dann in der 3. Liga, waren einfach die Erinnerungen und die Zeit hier dann so schön in Erinnerung, dass ich
wieder zurückgekommen bist. Noch hängt dein Banner oder ein Banner von dir am Stadion von SC Paderborn. Das haben wir beim Auswärtsspiel gesehen. Am Haupteingang daneben hängt noch Tobias Müller im Paderborn-Trikot. Das war sehr witzig.
Ja, ich glaube, das wird sich dann wahrscheinlich bis Sommer spätestens.
Du hast gerade schon angesprochen, es lief jetzt nicht alles so, wie du es vielleicht vorgestellt hast oder eben so, wie ihr oder du dir gedacht hast, Mensch, es hätte besser sein können. Was gab es denn für dich für Momente, die ganz andere Emotionen hervorgerufen haben, also Stolz und Freude?
Jetzt generell im Fußball?
Generell im Fußball, genau.
Ja, also ich denke, dass ich da den Meistertitel, sag ich mal, in der 3. Liga schon relativ weit nach oben setzen würde. Es waren aber auch Erlebnisse wie in meinem ersten Jahr eigentlich in Magdeburg, als wir in Hamburg dann in der letzten Minute da noch das Spiel gewonnen haben. Das sind auch so Momente, die einen natürlich dann stolz gemacht haben. Und da ist man dann wieder so, sage ich, da denkt man sich zurück an die Zeit, als man ein kleiner Junge war und halt genau in solchen Stadien mal spielen wollte. Und dass man dann dort mit, glaube ich, knapp 20.000 mitgereisten Fans gefühlt gegen den großen Hamburger Sportverein gewinnt, sind dann schon Momente, die mich stolz gemacht haben, aber wie ich es dann auch von meinem Vater gehört habe, die ihn natürlich dann auch stolz machen.
Wie ist das bei dir? Welche Momente in deiner Laufbahn, Karriere bleiben dir für immer in Erinnerung?
Das sind auf jeden Fall die Siege im Landespokal, wo wir uns dann für die Teilnahme am DFB-Pokal qualifizieren. Dann die DFB-Pokalspiele an sich, wenn ich an das letzte denke gegen St. Pauli, was wir jetzt zwar leider verloren haben, aber das ein sehr spannendes Spiel war, wo wir immer mal wieder geführt haben, dann den Ausgleich kassiert haben, hinten lagen, wieder aufgeholt haben.
Ein bisschen Achterbahnfahrt auch.
Genau, Achterbahn der Gefühle. Es waren so viele Fans von St. Pauli da. Es war eine krasse Stimmung vor 1800 Zuschauern, glaube ich. Und ja, das ist so, glaube ich, der schönste Moment, den ich bis jetzt hatte. Dann gab es ein Spiel gegen Union Berlin, was wir gewonnen haben zu Hause. 4-2, die waren zu der Zeit Tabellenführer. Und ja, auch oder wie jetzt am Wochenende gegen Hertha haben wir 3-1 gewonnen, obwohl wir Hertha 4. Platz war. Und das war auch ein starkes Teamgefühl, das dann einfach auch wieder entstanden ist.
Und zu Erfolgen oder schönen Momenten gehören ja auch dann die schwierigen. Was ist da eine schwierige oder blöde Niederlage gewesen in der sportlichen Laufbahn?
Also ein ganzes Spiel fällt mir da jetzt nicht ein. Das sind eher so Phasen. Die erste Saison, die ich bei den Frauen gespielt habe, da haben wir um den Abstieg mitgespielt. Es gab auch schwierige Phasen jetzt in der Hinrunde, wo manche Sachen nicht so liefen. Aber ich glaube, die haben wir gut überstanden und überwunden als Mannschaft und sind dann wieder auf einem guten Weg jetzt, um wieder anzugreifen.
Und bist du eine der jüngeren Spielerinnen im Frauenteam oder hältst du die Waage? Oder?
Also ich bin ja 19 Jahre alt, werde 20 dieses Jahr und ich glaube, die jüngste bei uns ist 17 Jahre alt. Also noch mit einer der Jüngeren.
Okay. Merkt man das oder habt ihr irgendwie, bist du, keine Ahnung, nehmt auch das Nesthäkchen in dem Sinne oder spürt man das in der Mannschaft, dass man die Jüngeren ist oder werdet ihr voll integriert wie eben alle anderen auch?
Also es gibt halt, jeder hat halt so seine Leute, sag ich mal, aber an sich sind wir dann ein gutes Team und es klappt gut.
Okay. Tobi, du wirst nicht drum herum kommen, um aufs letzte Spiel angesprochen zu werden, weil wir bei schwierigen Momenten sind. Du hast in Karlsruhe bei der heftigen Niederlage 0-7 nicht spielen können, weil du noch verletzt erkrankt warst. Wie erlebt man das von draußen? Wenn man merkt, also aus Fan, da läuft so gar nichts zusammen und du eigentlich auf dem Platz stehen müsstest oder würdest.
Ja, war tatsächlich so, dass ich Samstag, also wir haben ja Sonntag gespielt, dann sind wir Samstag nach Karlsruhe gefahren mit dem Bus und ich war ganz normal dabei, mir ging es gut, habe das Abschlusstraining mitgemacht und über Nacht, in der Nacht dann halt echt mit Schüttelfrost und Gliederschmerzen wach geworden und habe dann relativ früh morgens gemerkt, dass das keinen Sinn macht und war dann auch im Stadion, aber vor Ort, habe mich warm eingepackt und es tut dann als Fan weh, es tut aber genauso gut als Teil der Mannschaft weh. Und ich glaube, für jeden Spieler auf dem Feld war das ein sehr unschönes Gefühl. Also ich habe es in der Form noch nicht erlebt. Also ich glaube, das letzte Mal in der Jugend, dass du vielleicht irgendwann mal so hoch verloren hast. Ist dann leichter gesagt als getan, das einfach dann irgendwie die nächsten zwei Tage zu vergessen und Mund abwischen, weiter geht's. Aber ja, wir müssen es schnell aus unseren Köpfen bringen, wir müssen die richtigen Schlüsse draus ziehen. Es war nur in dem Spiel einfach so, dass ich glaube, ich nach dem schnellen 2-0 Rückstand dann sind wir so ein bisschen auseinandergebrochen und das darf dann nicht passieren. Und es war dann von vielen auch aus der Mannschaft eigentlich so dann auch der erste Gedanke über die eigene oder nach der eigenen Enttäuschung war dann so, die Fans, die uns dann eigentlich da auch, glaube ich, 6 oder 7 Kilometer begleitet haben nach Karlsruhe, dass wir die natürlich dann auch so extrem enttäuscht haben und denen nichts zurückgeben konnten, das tut dann auch weh.
Wie war die Heimfahrt? Das ist doch ein recht langer Weg.
Also ich bin separat zurückgefahren, weil ich aufgrund des Infekts jetzt nicht großartig mit der Mannschaft in Kontakt geraten sollte. Für mich war sie schon unangenehm dann. Und ich glaube, dass die Stimmung im Bus da sehr ruhig war. Hm. Dass da jeder wahrscheinlich mit sich selbst zu tun hatte. Und dennoch war es jetzt so, dass in der Trainingswoche man da schon viel aufarbeiten konnte. Dann war das Testspiel gegen Union Berlin, was einem dann trotzdem, wo man viel Positives auch mitnehmen kann. Und jetzt haben wir eine lange Woche bis Sonntag und da hoffen wir uns, dass wir uns dann perfekt auf Hannover vorbereiten und da halt einfach ein anderes Gesicht wieder zeigen, weil ich denke, es waren jetzt in der Rückrunde viele guten Sachen dabei und da gilt es jetzt wieder ranzukommen.
War es da gut, ein bisschen längere Zeit zu haben, um es aufzuarbeiten, oder hat sie gefehlt, um die Reaktion zu zeigen, um eine schnelle Reaktion zeigen zu können?
Also für mich persönlich war es gut, weil ich, wie gesagt, dann meine Krankheit auskurieren konnte. Aber so wäre es besser gewesen wahrscheinlich. Man spielt 3 Tage später wieder ein Pflichtspiel und kann, sage ich mal, die eigenen Fans und auch so das Umfeld wieder davon überzeugen, dass man Qualität hat, dass man gut ist. Ja, weil man muss jetzt natürlich nach so einer Schlappe so ein bisschen auch Teil der Fans, die dann so muss man den Hohn, sag ich mal, so ein bisschen Spott ertragen. Aber ja, dennoch ist es ein Spiel, was halt mal richtig in die Hose gegangen ist. Und dann gilt es halt jetzt als Truppe die Köpfe wieder hochzustrecken und weiter geht's.
Habt ihr ähnliche Rückschläge in einem Spiel schon mal erlebt oder?
Also unsere höchste Niederlage war gegen Victoria letzte Saison. Das letzte Spiel der Saison tatsächlich auch. 11-1 haben wir da verloren. Das lag aber, glaube ich, größtenteils daran, dass wir keine Ersatztorhüterin mit hatten und unsere Torhüterin sich nach 20 Minuten verletzt hatte und eine Spielerin ins Tor stellen mussten. Zu dem Zeitpunkt stand es auch noch 0-0. Das war schade, weil wir waren auch am Drücker und hätten das Spiel auf jeden Fall nicht so hoch verloren, denke ich, wenn wir eine Torhüterin, also einen richtigen Tor gehabt hätten.
Und wie geht man dann in dem Moment auf dem Platz damit um? Also wenn 7 Tore sind viel, 11 Tore sind nochmal 4 mehr, also das hat ja gefühlt gar kein Ende, weil man trifft ja dann andauernd und weiß eigentlich, darum, dass man besser ist. Also beide. Also ihr wisst, dass er besser ist und ihr natürlich auch.
Es ist schwer, wenn man so eine Art machtlos ist in dem Moment. Man versucht natürlich dann wenigstens so wenig Gegentore wie möglich zu kassieren. Aber ich finde, das sind so Momente, die kann man nicht so richtig steuern, wenn man nicht ins Spiel reinkommt, wenn man keinen Zugriff hat. Und ja, dann geht einem das Spiel irgendwie verloren durch die Lappen.
Und wie baut ihr euch denn als Team wieder auf?
Danach in der Kabine oder halt die Ansprache von unseren Trainern. Also Alex Auer, unser Trainer, meinte dann nach dem Spiel auch, dass das absolut nicht schlimm ist, weil wir, wie gesagt, ohne Torhüterin gespielt haben und dass das passieren kann im Fußball. So ist Fußball. Auch mit solchen Momenten muss man umgehen können und
Okay. Wir haben vorhin schon so ein bisschen über Team und Mannschaft gesprochen. Es gibt ja verschiedene Rollen, Charaktere, also den Klassenclown sozusagen, den DJ oder wer auch immer. Wer seid ihr in eurer Mannschaft?
Als Spieler?
Ja, als Rolle. Also nicht als Stürmerin, sondern habt ihr irgendeine besondere Rolle? Irgendwie eben, keine Ahnung, der DJ oder?
Also ich habe jetzt, glaube ich, keine explizite Rolle. Also es gibt den DJ bei uns in der Mannschaft den Klassenclown. aber ich wüsste jetzt nicht, dass ich eine explizite Rolle habe.
Welche Musik läuft bei euch in der Kabine?
Unterschiedlich, tatsächlich von Schlager bis Pop, die neuesten Lieder, so.
Okay. Tobi, wer bist du und welche Musik läuft bei euch und wer ist der DJ?
Also der DJ ist auf jeden Fall Amara Conde. Okay. Also und läuft dann viel auch Hip-Hop, R&B, so in die Richtung. Kann ich mich absolut damit abfinden. Meine Rolle so jetzt in der Kabine, also ich würde mich jetzt nicht als Clown oder so darstellen, nee. Das ist dann schon natürlich so, dass man dann jetzt so ein bisschen im erweiterten Mannschaftsrat ist, dass man dann halt so ein bisschen auch eine Führungsrolle hat und da auch gerade so probiert nach solchen Spielen, viel wichtiger, Gespräche dann halt auch mit Mitspielern und so zu führen und da alle wieder aufzurichten. Und ja, das ist so meine Rolle, würde ich behaupten.
Also ein bisschen dann auch der Mentor und der Ruhepol vielleicht auch, weil für die jüngeren Spieler auch Ansprechpartner.
Ja, also wir haben schon so ein paar Führungsspieler, also es ist jetzt so einfach auf mehreren Schultern verteilt und da würde ich mich dann schon noch dazu zählen.
Okay. Dann haben wir hier eine Stürmerin und einen Verteidiger sitzen. Wie würdest du denn einen Verteidiger wie Tobi austribbeln oder umgehen?
Schwierig im ersten Moment. der klassische Übersteiger vielleicht, wenn das funktionieren sollte.
Ja, wird reichen.
Ja. Und wie würdest du sie am besten stoppen? Ohne Foul natürlich.
Ja, also ich bin definitiv kein guter 1-gegen-1 Verteidiger. Also deswegen gibt es da schon Möglichkeiten. Ja, ich würde vielleicht so lange das Ganze verzögern, dass mir ein Zweiter zur Hilfe kommt.
Okay, auf Zeit spielen, damit auch wer anders hilft. Okay. Gibt es denn ein Spiel oder einen Gegner jetzt in der Saison noch oder in der restlichen Saison, auf die ihr euch besonders freut?
Also fange ich mal an. Also es sind natürlich wirklich schon muss man sagen, in der zweiten Liga viele, viele Vereine, die sehr attraktiv sind. Ist jetzt aber natürlich dann immer noch so, dass der HSV dann da nochmal eine Nummer ist, ne, im Fußball und auf das Spiel freue ich mich dann jetzt so schon. Aber es ist eigentlich irgendwie jedes Spiel, auf das man sich freut. Und gerade jetzt ist es einfach wichtig, am Sonntag gegen Hannover hier zu Hause eine gute Leistung zu zeigen und das Spiel zu gewinnen.
Okay, bei euch?
Also wir haben auf jeden Fall noch sehr wichtige Spiele vor uns gegen Mannschaften, die unter uns stehen, die wir gewinnen müssen, um uns weiter im Mittelfeld zu sichern. Ich denke aber, mit RB Leipzig haben wir noch ein Hühnchen zu rupfen. Also da haben wir auf jeden Fall noch eine Rechnung offen, weil das Hinspiel lief jetzt auch nicht gut, nicht für
das
unsere Seite gut.
Heißt?
Ja, 6-0 in der Lage.
Okay. Also da ist noch viel zu rupfen. Ja.
Ich war persönlich nicht mit, aber da denke ich, sollten wir auf jeden Fall noch eine Revanche. Ist da noch drin, ja.
Okay. Ab wann spielt ihr eigentlich im Blau-Weiß? Weil noch spielt ihr in den alten Trikots, ne?
Genau, also soweit wie ich gehört habe, ist der 1.7. der Tag, wo wir offiziell dann zum 1. FC Magdeburg gehören.
Okay. Freut ihr euch schon drauf?
Ja.
Im Blau-Weiß zu spielen?
Ja, also ich denke, das ist eine Ehre. Auch das Wappen dann tragen zu dürfen und Magdeburg vertreten zu dürfen, dann als FCM.
War das auch als kleine Magdeburgerin, gebürtige Magdeburger schon immer ein Traum, auch bei dem großen FCM spielen zu dürfen? Oder hat es wirklich ergeben und der MFFC war denn die der Traum sozusagen?
Ja, der MFFC war halt immer das, was halt da war und wo ich auch schon seit der E-Jugend spiele ich hier und deswegen ist man viele Wege gegangen und hat viel miterlebt im Verein und die Entwicklung von den Ligen. Also wir haben ja auch mal zweite Bundesliga gespielt und und da wollen wir natürlich auch wieder hin.
Ist ja ein gutes Ziel und das wird sicherlich auch dann klappen. Verfolgt ihr die Spiele der Herren bzw. des 1. FC Magdeburg auch oder seid ihr mal im Stadion?
Also es gibt einige Spielerinnen, die ins Stadion tatsächlich auch gehen. Ansonsten, ich verfolge die Ergebnisse oder schaue auch mal im Spiel im Fernsehen.
Gut, dann ist es ja Zeit, dass ihr euch gegenseitig mal besucht und die Mannschaften mal unterstützt und anfeuert. Wie hat sich aus eurer Sicht der Fußball in den vergangenen Jahren verändert?
Gute Frage. Ich denke, dass es sich ständig irgendwie so verändert. Ich kann mich halt, an die Zeit erinnern, als Pep Guardiola bei Barcelona dann so diesen Tiki-Taka-Fußball erfunden hat und der eigentlich dann so das Nonplusultra war. Ich selber finde die Art und Weise, Fußball zu spielen, auch am schönsten. Ich glaube nur, dass man dann so die Jahre danach gemerkt hat, irgendwann war das dann so ein bisschen ausgelesen, das Ganze. Und es ist dann eher viel vielleicht auch mal über Pressing, Umschaltmomente gegangen, sehr, sehr physisch geworden, schneller geworden. Und ja, deswegen ist der Fußball sich da ständig irgendwie am Entwickeln und man probiert dann ja die Taktiken des Gegners natürlich mit eigenen Taktiken ja, zu überwinden. Und ich bin gespannt, was dann irgendwann mal so der erfolgreichste Weg ist.
Was meinst du?
Ja, also da kann ich auf jeden Fall nur zustimmen. Ich finde auf jeden Fall, dass der Fußball analytischer geworden ist. Man hat viel mehr Methoden, Spiele zu analysieren oder auch Spieldaten und sich dann auf den nächsten Gegner einzustellen. Er ist auf jeden Fall schneller geworden und, wie Tobi schon gesagt hat, physischer. Und ich bin ein Fan von einfachem, schnellem Fußball. ja, genau.
Welche Rolle spielt da Digitalisierung bei euch?
Also wir zeichnen unsere Spiele auf. Und es gibt dann Tage, also meistens Mittwoch, an denen wir dann uns bestimmte Spielszenen rausnehmen oder auch von unserem nächsten Gegner, weil wir da teilweise auch Spiele haben, um uns anzuschauen, wie die anlaufen, wie die stehen, wie die verschieben oder in welche Formationen und welche Formation dann halt am besten dagegen spielt. Und genau das versuchen wir dann zu analysieren.
Okay, ihr werdet ja auch eure Trainings und Spiele aufzeichnen und Datenpakete bekommen. Wie ist das Thema Videoschiedsrichter bei euch gesehen oder als Spieler, als auch dann so ein bisschen außenstehend, aber als Aktive?
Ja, was natürlich, ich muss sagen, manche Sachen finde ich gut. So Torlinientechnik, ob es dann abseits war, ist natürlich schon trotz Videoschiedsrichter gibt es halt oft führt zu Diskussionen. Daran merkt man natürlich aber, wie schwierig, glaube ich, die Aufgabe eines Schiedsrichters ist. Und trotz der Unterstützung jetzt von Videobildern und Videomaterial ist es trotzdem oftmals so, dass man nicht selber entscheiden will, gebe ich dafür einen Elfmeter, gebe ich dafür ja, eine rote Karte. Manchmal wäre ich froh drüber, wenn es nicht zu viel Digitalisierung dann auch oder mit Chip im Ball und allem drum und dran, wenn man da einfach schon ein bisschen auch noch bei dem Alten bleibt, weil ich denke auch für den Fan im Stadion ist es dann oftmals so, dass er nicht genau weiß, okay, er sieht die Bilder zum Beispiel nicht. Und dann wird 4, 5 Minuten, 6 Minuten gewartet, bis dann eine Entscheidung gefallen ist. Oder kann man sich übers Tor freuen? Muss man aber noch überlegen, war vielleicht davor im Vorfeld der Aktion irgendwie was Strafbares. Ich glaube, da nimmt man so ein bisschen diese Stimmung auch im Stadion weg oder das Erlebnis für den Fan. Aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, dennoch fairer geworden durch den Videoschiedsrichter.
Ja, fairer auf jeden Fall. Und ich finde aber trotzdem, gerade in letzter Zeit hat man ja viele Diskussionen mitbekommen über kritische Entscheidungen trotz VR. Das finde ich ein bisschen schade dann auch, und weil es viele Kleinigkeiten dann auch sind. Also das Handspiel ist ja oft eine strittige Entscheidung. Ja, und dann, wie Tobi schon gesagt hat, ob man sich nur freuen kann über ein Tor oder nicht. Also wir haben das zum Glück, muss ich sagen, ich bin froh darüber nicht. Ja, und ich glaube auch in der Frauen-Bundesliga ist noch kein VAR da, da spielen die auch noch ohne. Ja, also so geht's auch.
Habt ihr schon mal ein Spiel selbst gepfiffen, also Trainingsspiele oder auch echte Meisterschaftsspiele?
Wie gepfiffen?
Also du Schiedsrichter?
Nein.
Okay.
Ich auch nicht, aber ich würde es tatsächlich gern mal machen, um so in die Rolle dann reinzuschlüpfen, weil früher war ich einer, der dann relativ schnell auch, sage ich mal, den Schiedsrichter dann so ein bisschen kritisiert hat oder fühlt sich ungerecht behandelt und das Ganze dann mal ja selber zu erleben.
Die Rollen zu tauschen. Ja.
Die Rollen zu tauschen wäre, glaube ich, schon mal interessant. Und das Problem ist, wie ich es auch vorher gesagt habe, der Fußball ist so schnell geworden, dass es, glaube ich, da echt schwer ist, da immer die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und ich gehe mal davon aus, dass jeder Schiedsrichter da natürlich sein Bestes gibt. Und dann darf man da auch nicht böse sein, weil uns Spielern passieren Fehler und den Schiedsrichtern in der Saison, in einem Spiel mit Sicherheit auch.
Wie viele gelbe Karten hast du bekommen wegen Meckerns? Oder hast du überhaupt eine bekommen?
Jetzt diese Saison war es nicht wegen Meckerns, nee. Also als ich jünger war, war ich schon so ein bisschen ein Heißsporn und war dann immer so der Schiri, wenn es mal nicht lief, war dann der Sündenbock für mich. Und da waren es dann schon deutlich mehr gelbe Karten, die ich wegen Meckerns bekommen habe. Aber irgendwann, glaube ich, bin ich ein bisschen
ruhiger.
Bisschen reifer und ruhiger geworden, habe gemerkt, okay, es bringt auch nichts, mir da gelbe Karten einzusammeln oder den Schiedsrichter gegen mich aufzubringen. Und bin dann da ruhiger geworden, ja.
Bist du auf dem Platz sehr emotional?
Ja, also sei es, wenn Situationen nicht gut ausgespielt werden oder wo ich auch selber dann für mich gesehen habe, okay, das war jetzt nicht gut für mir. Wenn ich das Tor dann nicht getroffen habe, das zieht mich dann doch doll runter, dann muss ich versuchen, mich dann wieder hochzuziehen. Aber da hilft dann halt auch die Mannschaft, die einen dann weiter motiviert.
Gibt es denn im Fußball oder im Sport Themen, über die eurer Meinung nach zu wenig gesprochen wird?
Also momentan ja, war ja früher über die Gleichberechtigung, das ist ja jetzt nur im Kommen. Das fand ich halt vor ein paar Jahren noch relativ, also ich fand es nicht gut, dass da nicht so viel drüber geredet wurde und dass wir Frauen im Fußball nicht so viel Anerkennung bekommen haben.
Okay.
Da gehe ich zum einen mit, aber was auch, glaube ich, ein Thema ist, sind Mentaltrainer. Also, weil es natürlich schon, du stehst dann ab einem gewissen Punkt, stehst du in der Öffentlichkeit. Du hast extrem viel Druck und musst aber dennoch, sag ich mal, haben wir alle so, sind wir Kopfmenschen, haben Gefühle und wenn es dann nicht läuft und jeder, sag ich mal, auch sein Senf über dich persönlich ablassen kann und du das halt schlucken musst, dann ist es vielleicht schon für den einen oder anderen gut, mit jemandem sprechen zu können. Und deswegen fände ich es auch wichtig, wenn das in Vereinen einen Ansprechpartner gibt, wo man sich dran wenden kann. Also es gibt natürlich bei ganz vielen Vereinen schon, dass du einen Mentaltrainer hast. Und ich glaube aber, dass das einfach ein Thema ist, was denke ich, schon wichtig ist.
Wird man da als junger oder angehender Profi, hoffnungsvoller Jungspieler darauf vorbereitet, auf diese Shitstorms oder was auch immer? Oder?
Ich glaube, man kann da nicht richtig drauf vorbereitet werden. Es ist einfach so, dass du als junger Spieler, glaube ich, auch damit ganz anders umgehst. Du bist vielleicht auch, du liest dir das durch, du guckst irgendwie welche Kritiken an von Journalisten, oder was dann unter Beiträge gepostet wird. Ich lasse es eigentlich komplett weg, weil, oder also gerade nach einem schlechten Spiel oder so, weil im Endeffekt bringt es dich definitiv nicht weiter. Und das ist eigentlich auch so, ich kann die Fans absolut dann, das sind ja dann auch eigene Fans, kann die absolut verstehen, wenn die ihre Enttäuschung oder so dann über ein Spiel oder ihren Frust dann so ein bisschen rauslassen wollen. Aber im Endeffekt wollen sie ja selber, dass die Mannschaft beim nächsten Spiel besser spielt. Und ich glaube, wenn du die Mannschaft oder einzelne Spieler da durch den Dreck ziehst, erreichst du genau das Gegenteil.
Wie würdest du das denn ändern? Oder könntest du dir vorstellen, es irgendwie zu ändern?
Also ich denke, das ist immer noch nicht die Vielzahl. Jetzt gerade auch, wenn ich hier an Block U oder so denke, die uns da immer unterstützen. Es sind ja, sage ich mal, eher wenige, die aber dann natürlich trotzdem vielleicht zum einen oder anderen Spieler durchdringen, indem sie persönliche Nachrichten schreiben oder was auch immer. Ich glaube, es ist nicht zu verhindern. Also jeder darf natürlich seine Meinung äußern. Und dennoch denke ich oder appelliere ich da so ein bisschen auch generell in der Gesellschaft, dass man auch nicht immer zu allem seine Meinung da abgeben muss oder irgendwas bewerten muss. Klar, im Fußball kann man es leichter bewerten anhand von Ergebnissen, anhand von Leistungen, aber ja, so ein bisschen leben und leben lassen.
Es gibt dann ja auch, keine Ahnung, 80 Millionen Bundestrainer oder
ja, noch ein paar mehr, genau.
Das stimmt schon. Wie erlebt ihr das oder du das als Spielerin? Kriegt ihr Nachrichten oder irgendwie Fanreaktionen, wenn es irgendwie nicht gut lief? Oder?
Also Nachrichten, nein. Aber ich kann das nachvollziehen, was Tobi gesagt hat. Und nach dem frühen WM-Aus zum Beispiel, jetzt der Frauennationalmannschaft, hat man im Internet gelesen, dass dort viel Kritik geäußert wurde und auch von Fans unter Beiträgen. Also wenn man da dann die Kommentare durchgeblättert hat, dass da ja auch unwürdige Nachrichten unterstanden. Das geht einfach unter die Gürtellinie und das ist nicht in Ordnung.
Du hast ja gesagt, welchen Studienschwerpunkt du hast. Das passt eigentlich ganz gut. Ist das auch ein Ziel für dich, in so einen Bereich zu gehen? Oder woher kam der Wunsch, eben genau diesen Schwerpunkt mit
Psychologie? Also ich habe mich ganz klassisch vor meinen Laptop gesetzt und geschaut, okay, was interessiert dich? Und mit der Intention dann aber Sportpsychologin zu werden, weil ich auch finde, gerade junge Fußballspielerinnen oder Fußballspieler haben oft auch viel Druck. Oder auch dann Probleme, wie sie Schule und Fußball unter einen Hut bringen. Das Problem hatte ich selber auch. Und ich wünschte, ich hätte auch jemanden gehabt, der mir ein bisschen ja den Druck dann nimmt. Also klar hatte ich meine Familie, keine Frage, aber dann professionell, dann im Verein jemanden, der mit dem man reden kann, der auch dann das Problem mit dem Fußball kennt. Und ja, genau. Da möchte ich in Zukunft hoffentlich dann auch jungen Spielern und Spielerinnen helfen.
Okay, wie lange musst du studieren, um das machen zu dürfen?
Also jetzt nur 4,5 Jahre.
4,5 Jahre, dann können wir schon mal damit rechnen, dass in 4,5 Jahren dann jemand für euch zur Unterstützung da wäre. Welche Pläne oder Gedanken hast du für die Zeit nach der aktiven Karriere?
Ja, auch wieder eine schwere Frage. es ist so vielleicht die Hoffnung, im Bereich Fußball, im Bereich Sport weiterzumachen in einer anderen Funktion. Aber ich glaube, dass einem schon sowas fehlen würde, wenn man da den kompletten Cut macht und nichts mehr mit Fußball, beziehungsweise ich könnte mir auch vorstellen, in einem anderen Sportverein oder in einem anderen Sport irgendwie eine Tätigkeit zu übernehmen. Aber ja.
Komplett ohne Fußball und ohne Sport eher nicht.
Kann natürlich dazu kommen, aber so mein Ziel ist es nicht. Ich denke, dass es halt schon einem fehlen wird. Ich werde jetzt 30 dieses Jahr und trotzdem bin ich ständig mit 18, 19, 20-Jährigen in einer Kabine und ich glaube, das hält einen relativ jung und da wird natürlich auch viel Blödsinn geredet die ganze Zeit und wie man es vielleicht in einem normalen Unternehmen oder ja bei einem normalen Job nicht machen könnte. Und ich glaube, das wird fast das sein, was mir dann irgendwann mal am meisten fehlt. Deswegen bin ich gespannt, wohin dann mein Weg führt und trotzdem muss ich mir demnächst jetzt auch mal Gedanken machen.
Okay. Wir wollen noch ein bisschen in die Zukunft schauen, nämlich in die des 1. FC Magdeburg. Was wünscht ihr euch für die Zukunft und wie könnt ihr euch dabei gegenseitig unterstützen? Als Person beziehungsweise auch als Mannschaften.
Ja, also ich wünsche mir natürlich, dass die Begeisterung, sag ich mal, hier in der Stadt, die ja eh schon sehr, sehr sportbegeistert ist, ob das jetzt der 1. FC Magdeburg ist oder ob das natürlich auch der SCM ist, die man definitiv, glaube ich, gerade zu der besten Handballmannschaft der Welt zählen muss. Hoffe ich, dass die Leute hier in Magdeburg weiterhin dem ersten FCM die Daumen drücken und jetzt natürlich auch mit Verbindung des Frauenteams. Und ja, da gilt es für uns jetzt, dass wir natürlich weiterhin in der zweiten Bundesliga spielen für die Zukunft. Ich denke, das ist natürlich schon lukrativer und attraktiver auch die Gegner. Und klar hoffen wir, dass der Einstieg dann der Frauenmannschaft dann hier komplett dann beim FCM, dass der gut gelingt und auch gut angenommen wird, dass viele, viele Zuschauer dann auch zu den Spielen gehen.
Ja, und das wünsche ich mir auch auf jeden Fall. Und dass wir einfach als Verein wachsen, zusammenwachsen, auch wir Frauen dann. Und dass wir viel Unterstützung bekommen und Hilfe auch. Und dass wir uns weiterentwickeln können zu, ja, hoffentlich mal ganz großen.
Und dann beide in der Bundesliga ersten oder zweiten spielen. Das wäre super. Und natürlich die Besuche, die gegenseitigen. Ja, das ist ganz wichtig. Jetzt für die letzte Frage gebe ich euch sozusagen die Frage. Was möchtest du, Nele, von Tobi wissen und umgekehrt? Tobi, was möchtest du von Nele wissen?
Okay. Aber schon auf den Sport bezogen. Ja.
Das Private kümmere ich mich.
Also meine Frage wäre, sind zwei. Also,
ja, noch zwei.
Ja. Warst du schon immer, sag ich mal, Stürmerin? Und die zweite wäre dann, wie viele Tore du schon geschossen hast?
In dieser Saison? Oder allgemein?
Ja, sagen wir so im Schnitt.
angefangen habe ich in der Innenverteidigung. bin dann auf die 10, wieder zur 6er Position auf Außen und dann in Sturm. Also ich habe viele Positionen.
Alles mal gemacht.
Genau, außer Torhüter. Die zweite Frage.
Ja, oder einfach diese Saison. Nicht,
Also jetzt habe ich 6 Tore in 12 Spielen. Letzte Saison waren es 11 Tore. Also ein paar gehen noch.
Hast du ein bisschen Zeit?
Genau. Meine Frage.
Du kannst auch den 2 stellen, weil Tobi hat ja auch 2 gestellt.
Was ist so dein, also was ist der Gegner, gegen den du mal gerne spielen möchtest? So, egal aus welchem Land, welche Liga.
Ja. Vorher würden mir viele einfallen. Also viele, die international dann, wo ich gern mal in dem Stadion gegen die Mannschaft spielen würde. Also ich glaube, da ist natürlich Real Madrid ein Team, das immer fällt, dann im Santiago Bernabeu. Aber auch so in Deutschland war es zwar so, dass, also so ein bisschen mein Kindheitsverein ist der VfB Stuttgart. Und mit Paderborn hatten wir ein DFB-Pokalspiel gegen Stuttgart, das war in Paderborn, habe ich aber dann auch nicht gespielt. Und trotzdem wäre das mein Wunsch, in Stuttgart gegen VfB oder in dem Stadion spielen zu können, wo ich früher dann auch immer mit meinem Papa und meinem Opa und so die Begeisterung und die Liebe zum Fußball auch gefunden habe.
Okay, und dein Lieblingsspieler, dein Vorbild aus Kindheitstagen?
Also ganz am Anfang war es wirklich Ronaldinho, weil er eine ähnliche Spielweise hat. Nein, Quatsch. Nee, da war ich aber auch, in der Jugend war ich auch offensiver und so.
Warst du auch mal Stürmer?
Stürmer tatsächlich nicht, ne. Nee, da hatte ich war eher da relativ schnell für die Verhältnisse und dann war ich eher auf der Außenbahn unterwegs. Und als es dann aber so mehr um die Position ging, irgendwann, also als ich dann gemerkt habe, okay, ich bin jetzt immer weiter nach hinten gerutscht und war dann Innenverteidiger, war es dann ja lange Zeit Mats Hummels.
Okay.
Von seiner Spielintelligenz, Spielaufbau und so weiter. Würde ich als Vorbild.
Kurze Frage, welches Vorbild hast du denn? Oder hast du
vielleicht? Pernille Harder vom FC Bayern. Also ich finde ihre Athletik, ihre Dynamik am Ball und ihren Torabschluss. Sie ist ja auch Stürmerin, extrem gefährlich. Und Luka Modric von der Technik, von den Pässen, also, den finde ich auch klasse, ja.
Auch seit Jahrzehnten gefühlt bei Real Madrid und sehr erfolgreich. Gut, dann vielen Dank. Das ist gut. Einmal wir hier sein durften, Tobi, das FCM oder auch wir, du ja, als Gastgeberin sozusagen. Die nächste Folge Kastanienmensch und Seniorenteller kommt am 11. April. Und wenn ihr Fragen oder Hinweise habt, dann gern an podcast@humanas.de oder auch als Nachricht bei Instagram oder Facebook etwas schreiben. Dann ja, vielen Dank.
Euch noch. Für die Einladung.
Sehr gern. Viel Erfolg für den Verlauf der Saison und dann, ich freue mich schon auf den Besuch der Damen bei den Herren und umgekehrt. Gut, bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.